Es ist Zeit für einen neuen Brainsnack, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Damen und Herren. Bei uns geht es ja immer um die Zukunft und diesmal hört sich unser Thema für den einen oder anderen vielleicht sogar nach Science Fiction an. Wir wollen über Medikamente reden, die aus dem Drucker statt aus dem Arzneimittelwerk kommen. Und dazu haben wir aus Aachen Christian Franken eingeladen, einen promovierten Pharmazeuten, den es schon seit einiger Zeit zum Unternehmertum zieht und den ich hiermit herzlich begrüßen möchte. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Franken.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sie arbeiten mit Ihrem Unternehmen Dihesis genau daran, also an Druckern, die statt bunter Grafiken oder kluger Texte Medikamente ausdrucken können. Und Herr Franken, nehmen Sie mir das zum Eingang nicht übel, wenn ich Sie direkt frage, wer oder was hat Sie denn auf diese seltsame Idee gebracht?
Ja, auf diese seltsame Idee hat mich ein Partner gebracht, den ich im Gesundheitsmarkt kennenlernen durfte, Gerald Huber, langjähriger Chef von Ratiopharm, das wird jeder kennen, der vor allen Dingen hier für das Thema Entwicklung, R&D, Forschung und Entwicklung verantwortlich ist. Und wir sind im Rahmen der Firmen, für die wir seinerzeit arbeiteten, zusammengekommen und haben uns überlegt, ob die aktuelle Art und Weise, wie Tabletten an den Patienten kommen, eigentlich so zeitgemäß ist. Ich meine, wir schmeißen unglaublich viel weg. Patienten haben Probleme mit Nebenwirkungen, die dosisabhängig sind, viele, viele Themen. Und die Digitalisierung kann uns hier helfen. Und so sind wir über viele Diskussionen zu der Idee gelangt, dass man vielleicht Arzneimittel in Tabletten drucken könnte. Und damit gewährleisten kann, dass zum einen Patienten exakt die Dosis bekommen, die der Arzt verordnet, übrigens jederzeit änderbar, nämlich dann, wenn der Patientenbedarf eine Änderung nötig hat. Und auch, dass ich mehrere Wirkstoffe in eine Tablette drucken kann, mit der Konsequenz, dass die Anzahl an Tabletten, die Patienten einnehmen müssen, reduziert wird, was auch für den Patienten, aber auch für den Mediziner, der betreut, ein echt richtig großer Vorteil ist. Und schließlich, naja, es wird jetzt nur noch das produziert, was auch wirklich benötigt wird. Das heißt, wir müssen auch nicht mehr so viel wegwerfen. Der Pharmamüll, dessen Entsorgung viel Geld kostet, der wird schlichtweg reduziert. Und das ist letzten Endes die simple Idee dahinter, die uns die Digitalisierung gebracht hat.
Jetzt haben Sie gerade im Konjunktiv gesprochen, das könnte man so machen. Und ich habe eingangs gesagt Science Fiction. Und da, wenn wir es jetzt abstrakt technisch ausdrücken, kann man ja sagen, die lokale Herstellung von Hightech-Produkten zählt immer schon zu den Bestandteilen von Zukunftsvisionen, dass man irgendwo auf den Knopf drückt und dann kommt was Hochkompliziertes raus, so wie fliegende Autos oder die implantierten Chips, die uns alle möglichen Zugangskarten ersetzen. Wer das für realitätsfern hält, den müssen wir aufklären und müssen sagen, an Flugtaxis bauen sogar Unternehmen in Deutschland mit, schon ganz kräftig. Chipping-Partys sind auch in bestimmten Kreisen sehr beliebt. Und die ersten Medikamentendrucker, Herr Franken, die gibt es in Wahrheit auch schon.
Die gibt es in Wahrheit schon. Also streiche Konjunktiv, ganz einfach. Also neben Flugtaxis und Chipping-Partys, und ich habe gelesen, in Stockholm gibt es auch Busfahrkarten und Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr, die man sich unter die Haut chippen lassen kann. Die Drucker gibt es schon. Wir entwickeln die seit einiger Zeit und die ersten Patienten haben auch schon gedruckte Arzneimittel eingenommen. Das ist extrem spannend. Das war hier im Rahmen von klinischen Prüfungen, wo die Medizinerinnen und Mediziner untersucht haben, ob in bestimmten Dosisbereichen eine Reaktion auf das Pharmakon stattfindet. Und es hat stattgefunden. Und wir wollten natürlich wissen, funktioniert das mit der Tablette? Und das funktioniert. Also wir sind Stand heute in der Lage, alles das nicht nur zu entwickeln und an den Markt zu bringen, sondern auch am Patienten einzusetzen, was hier gedruckt werden soll. Und das ist im Rahmen von einer Studie in der Uniklinik Heidelberg geschehen. Und hier haben auch die Patienten über ihre Erfahrungen berichtet, die sie mit der Einnahme von gedruckten Arzneimitteln gesammelt haben. Und es war durchweg extrem positiv. Insofern, wir können mit viel Stolz behaupten, funktioniert. Und jetzt sind wir dabei, das weiter auszubauen. Also noch mehr Wirkstoffe, noch mehr Arzneimittel in gedruckter Form oder für eine verdruckbare Form zur Verfügung zu stellen, sodass auf eine ärztliche Anforderung die Apotheke diese Arzneimittel personalisiert für den Patienten zur Verfügung stellen kann. Das ist konkret das, wo wir im Augenblick unterwegs sind. Noch mehr Projekte, im Übrigen nicht nur in Deutschland, auf den Markt zu bringen, um die Machbarkeit zu zeigen, die Sinnhaftigkeit zu zeigen. Das heißt, dass der Patient profitiert und am Ende aller Tage natürlich auch das Gesundheitssystem profitiert. Weil was sollte passieren, wenn ich weniger Nebenwirkungen habe, die dosisabhängig sind, wenn ich eine exaktere Dosis habe, dann sollten die Menschen wirklich mehr von der Wirkung profitieren und nicht unter den Nebenwirkungen leiden. Sprich, Kosten sollten runtergehen, Arbeitstage zunehmen, Krankenhauseinweisungen, Facharztbesuche sollten abnehmen. Und am Ende des Tages muss auch die Lebensqualität steigen. Das ist das Ziel, das wollen wir letzten Endes auch durch Daten untermauern und zeigen. Übrigens nicht nur in Deutschland, wir haben auch Partner in Österreich beispielsweise, in anderen europäischen Ländern und auch in den USA.
Über die Bedeutung dieser Technik für die Gesundheitsversorgung werden wir im Laufe dieses Brainsnacks noch mehr reden. Aber vorher möchte ich Sie fragen, als technischer Laie kenne ich den Tintenstrahl- oder Laserdrucker, der hier bei mir im Nachbarzimmer steht. Aber ich kenne nicht Arzneimitteldrucker. Wie kann das funktionieren? Was verdrucken Sie? Worauf drucken Sie das? Wie sieht dieses Gerät aus, das Sie benutzen dafür?
Ja, das ist eine super spannende Frage und die kriegen wir immer wieder gestellt. Und eigentlich haben wir ein Druckergehäuse, mit dem gearbeitet wird, was später in Apotheken steht. Rein rechtlich muss das auch in Apotheken stehen. Wir haben aber zwei verschiedene Möglichkeiten zu drucken. Drucktechnologien hatten Sie ja eben angesprochen. Das eine ist der 2D-Druck und das andere ist der 3D-Druck. Beides geht im gleichen Druckergehäuse. Und beim 2D-Druck, mit dem möchte ich auch starten, da ist das echt so, wie Sie das eben beschrieben haben, von Ihrem Drucker, Tintenstrahldrucker, den Sie im Büro haben. Nur, dass es sich hier nicht um Tinte, die farbig ist, handelt, mit der man Buchstaben druckt oder Bilder druckt, sondern das ist in der Tat Tinte, das ist auch der fachliche Terminus, die von uns, von unserer Firma und von Partnern so hergerichtet wird, dass sie an den Patienten gehen kann. Wir haben da auch Erfahrungen drin. Die ganzen Partner, die wir haben, kommen seit langer, langer Zeit aus der Entwicklung im Arzneimittelbereich, aus der pharmazeutischen Industrie. Das heißt, das ist nichts Neues für uns. Man nennt das Formulierungsentwicklung, also Entwicklung von Tabletten beispielsweise oder Säften, Spritzen, Pflastern, was auch immer. Und da haben wir eine starke Kompetenz drin. Was wir jetzt tun, ist aber keine Tablette entwickeln, die später in einem Blister verpackt und an die Apotheke und dann an den Patienten kommt, sondern wir entwickeln Tinten beim 2D-Drucken. In dieser Tinte ist der Wirkstoff gelöst in einer bestimmten Konzentration. Das Ganze wird entwickelt, das geht auch nicht von heute auf morgen, das dauert gute 6 bis 9 Monate, bis alles das analysiert und entwickelt ist, was man rechtlicherseits benötigt, um es dann auch an den Patienten zu bringen. Und am Ende haben wir eine Kartusche, ne? Wie beim Drucker im Büro. Und diese Kartusche, die wird dann von unserer Firma, von dem Großhandel unserer Firma, geliefert an die anfordernde Apotheke. Die Apotheke hat den Drucker und die Apotheke hat nicht nur den Drucker, sondern auch entsprechende Druckköpfe und kann dann diese Kartusche in ihren Drucker einklicken und kann dann dieses Arzneimittel, was in dieser Kartusche ist, in den entsprechenden flexiblen Dosierungen verdrucken. Im 2D-Druck ist es extrem spannend, weil ich habe ja gesagt, das ist eine Tinte, also eine Flüssigkeit. Das muss ich ja irgendwo draufdrucken, sonst wird es keine Tablette. Und worauf drucken wir das? Wir drucken das auf Plättchen. Also jetzt bin ich evangelisch, die Katholiken würden sagen, das ist eine Oblate. Die ist ein Placebo, also da ist selber gar kein Wirkstoff drin. Und dieses Placebo-Plättchen ist etwa 8 Quadratzentimeter groß. Das wird eingespannt auf den Druckteller und auf dieses Plättchen wird dann die Tinte gedruckt, sodass der Apotheker, wenn der Druck fertig ist, ein Plättchen hat mit einer Tinte drauf. Und dieses Plättchen legt sich der Patient in den Mund. Total simpel. Kennen wir von bestimmten Arzneimitteln, die man gegen Erkältungskrankheiten zum Beispiel nimmt. Und dieses Plättchen wird vom Mund, von der Mundschleimhaut, wird es innerhalb von 20 bis 30 Sekunden aufgelöst durch Speichel. Und der Arzneistoff wird vom Körper resorbiert durch Verschlucken oder über die Mundschleimhaut und kann dann wirken. Das ist besonders gut geeignet für alle die Patienten, die Schluckbeschwerden haben, weil sie keine großen, klobigen Tabletten mehr schlucken müssen, sondern sich diese Oblate, wenn ich das so katholisch mal ausdrücken darf, in den Mund legen und damit den Wirkstoff in ihren Körper bekommen. Das ist auch richtig gut geeignet für Kinder. Jeder von uns, der Kinder hat, manchmal ist das nicht so einfach, den Wirkstoff in Saftform in das Kind reinzubekommen. Das landet häufiger vor der Tapete oder auf dem Boden oder tropft an der Seite auch wieder raus. Und auch Tabletten schlucken ist jetzt nicht jeder Kindssache. Und mit dieser Oblate ist das extrem simpel. Wir haben auch viele, viele andere Einsatzmöglichkeiten, die sich für diese 2D-Druckform anbieten. Das ist 2D-Druck. Der 3D-Druck ist wirklich klassisch das, was jeder von uns sich unter Digitaldruck, also abseits der Printmedien, vorstellt. Hier haben wir Polymere. Die sind alle für den Pharmabereich zugelassen. Und in dieses Polymer oder in eines dieser Polymere arbeiten wir den Wirkstoff ein. Passiert auch in den Labors in München. Also auch, wir nennen das GMP-konform. Das ist der Rechtsrahmen, der weltweit gilt. GMP steht für Good Manufacturing Practice. So, und auch das wird letzten Endes abgefüllt, wenn es alles fertig entwickelt ist. Die Apotheke kann das bestellen. Auch das wird in den Drucker reingeklickt mit einem Druckkopf. Nur ich drucke da nicht auf eine Oplate oder auf so ein Plättchen, sondern ich kann diese Tablette, dieses Polymer dann schichtweise übereinander drucken. Eben halt auch dann mehrere Wirkstoffe in einer Tablette. Geht beim 2D-Druck auch. Sieht anders aus. Sieht eher aus wie eine Tablette. Und man muss es halt schlucken, nicht? Es löst sich nicht in der Mundschleimhaut auf. Also es gibt 2D-Druck und es gibt 3D-Druck und für beides gibt es gute Anwendungsmöglichkeiten.
Um welche Wirkstoffe geht es dabei? Was kommt dafür erstens technisch überhaupt in Frage? Und dann denke ich auch, also kommerziell in Frage im Sinne von, können Sie das nur mit patentfreien Geschichten machen, weil Sie sonst, oder arbeiten Sie zusammen mit den Originatoren an vielleicht auch ganz brandneuen Arzneimitteln?
Ja, Herr Balzer, es ist, das sind drei ganz, ganz relevante Fragen. Fangen wir mal vorne an. Welche Arzneistoffe sind das? Es bietet sich für jeden Wirkstoff an, für jeden Arzneistoff, bei dem die Notwendigkeit einer Individualisierung auf der Hand liegt oder Personalisierung. Und das heißt, dass wenn wir solche Projekte angehen, sprechen wir als allererstes mal mit den Ärzten, Apothekern. Und in jedem Gespräch zeigt sich, dass sie ganz viele Wirkstoffe haben, bei denen sie bei ihren Patienten sehen, dass hier eine Individualisierung Sinn macht. Was könnte das sein? Beispielsweise Nebenwirkungen, die therapielimitierend sind. Also wo die Nebenwirkungen so stark sind, dass der Arzt oder die Ärztin die Therapie abbrechen muss, weil die nächst niedrige Dosis nicht mehr effektiv genug ist. Hier hat er also Spielraum, über das zu druckende Arzneimittel die Dosis so zu variieren, dass sie noch möglichst effektiv ist, aber eben noch nicht so stark oder auch gar keine Nebenwirkungen verursacht. Oder aber ein Arzneimittel ist sehr stark von der Organfunktion abhängig, beispielsweise von der Niere. Also was die Ausscheidung angeht beispielsweise. Und 15% der Wirkstoffe werden über die Niere ausgeschieden und zwar in relevantem Ausmaß. Und wenn die Nierenfunktion nachlässt, das tut sie im Übrigen bei jedem von uns Menschen ab dem 60. Lebensjahr, dann muss ich bei diesen Arzneimitteln die Dosis anpassen, weil ich sonst zu viel Wirkstoff im Körper habe, der auch noch wirkt. Und das kann ich hier natürlich flexibel mit tun. Das Gleiche gilt auch für Wechselwirkung und für viele andere Bereiche im Arzneimittelgeschehen. Und vor allen Dingen dort, wo Arzneimittel eine echt enge therapeutische Breite haben. Also wo der Platz zwischen Wirkung und unerwünschter Wirkung, Nebenwirkung bei uns im Deutschen genannt, echt klein ist, da bietet sich das auch an. Weil jedes Individuum ist eben unterschiedlich. Eigentlich kann es ja nicht sein, dass ein Mensch von, ich sag mal, 60 Kilogramm, männlich, kaum Haare, so wie ich, also nicht 60 Kilo, sondern kaum Haare, sieht der Hörer jetzt nicht, die gleiche Dosis bekommt wie ein 130 Kilo Mensch, der vielleicht aber 20 Jahre jünger ist als ich, der auch über eine ganz andere Organkapazität verfügt. Und hier ist jedes Individuum anders zu betrachten. Wir kennen das aus dem Bereich, wenn es um Infusionen geht. Ja? Da wird jeder Mensch im Zytostatika-Bereich oder als Diabetiker individuell therapiert. Bei der Tablette versagt dieses Prinzip. Und wir können durch diesen Druck eben diese Individualisierung hervortun. Zytostatika stehen im Vordergrund, Antibiotika stehen im Vordergrund. Präparate bei bestimmten neurologischen Erkrankungen, aber auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Präparate im pädiatrischen Bereich, also da, wo Kinder therapiert werden, stehen im Vordergrund. Es ist eine extreme Vielzahl von Wirkstoffen, die sich hier aus Patientensicht, aus medizinischer Sicht, aus pharmakologischer Sicht anbietet. Jetzt hatten Sie gefragt, welche Wirkstoffe nehmen wir hier eigentlich? Sind das die, die patentgeschützt sind oder patentfrei sind? Je nach Projekt ist die Antwort. Also alles das, was nicht mehr patentgeschützt ist, das können wir natürlich nehmen, das kann man erwerben, das kann man kaufen. Wir brauchen hier auch keine Zulassung. Der Rechtsrahmen, in dem wir uns bewegen, übrigens weltweit, ist die Rezeptur. Wenn wir jetzt Substanzen haben, die patentgeschützt sind, die also noch einer gewissen Monopolsituation unterliegen, dann sind das klassischerweise Projekte, die wir in Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie durchführen, weil denen gehört die Substanz und dort, wo eine Individualisierung notwendig ist, wissen die das in der Regel auch selber sehr gut und haben auch selber ein hohes Interesse daran, auszutesten, ob diese neue Form der Technologie hier hilfreich ist, um noch mehr Patienten in der entsprechend richtigen Dosis, die ich ja jederzeit ändern kann, mit ihrem Wirkstoff zu therapieren. Insofern, es geht beides, patentgeschützt und Patent ohne Patentschutz. Und dann kommt es eben auf das Projekt und die Kooperationen an.
Der übliche Apothekengänger, würde ich mal sagen, hat die Vorstellung im Kopf, dass es mit diesen Standarddosen schon auch irgendeinen Sinn hat, dass nicht jeder beliebig hohe oder niedrige Dosierung bekommt, dass die Fertigarzneimittel mit gutem Grund nur so angeboten werden, wie sie angeboten werden. Ist das ein Trugschluss?
Nee, das ist kein Trugschluss und das konterkarieren wir ja auch gar nicht. Diese Dosierungen entstehen schließlich auf Basis von klinischen Studien, die gemacht werden, in denen Menschen eingeschlossen werden. Also jetzt nicht physisch eingeschlossen werden, sondern eher im Rahmen einer Studienpopulation inkludiert werden. Und da wird herausgemittelt, welche Dosis relevant ist und welche Dosis wirkt und auch nicht wirkt. Jetzt ist es nicht so, dass nur 5 und 10 und 20 Milligramm wirken. Es hängt auch immer ein bisschen von der Indikation ab, sondern dass natürlich auch die Zwischenbereiche wirken. Und wir bewegen uns nicht außerhalb dessen, wofür es Arzneimittel gibt. Also wir gehen jetzt nicht über die Dosis hinaus, die auf dem Markt verfügbar ist. Allerdings ist es schon so, dass wenn ich beispielsweise Tabletten habe zwischen 5, 10 und 20 und 50 Milligramm, ja nicht zwingend immer 15 und 50 Milligramm die passende Dosis ist, sondern der Bereich dazwischen ist die passende Dosis. Und hier haben die Medizinerinnen und Mediziner jetzt die Möglichkeit, die exakte Dosis einzustellen, die sich ja immer in dem Dosisrahmen bewegt, der auch ausgetestet wurde. Und das ist das Spannende dran. Ich meine, ich mag gerne nochmal an das Beispiel des Diabetikers erinnern. Da sagt dem auch keiner, dass er nur, wenn er Typ 1 Diabetiker ist, 1000, 5000 oder 10.000 Einheiten sich spritzen darf, weil nur die gibt es, sondern er kriegt genau das ersetzt, was sein Körper benötigt. Das Gleiche gilt auch bei der Tumortherapie. Da werden Parameter erhoben, Vitalparameter erhoben, Tumormarker gemessen und vieles mehr. Und auf Basis der Melange aus physiologischen Parametern, also Parametern, die der Körper einem dann gibt, meistens über das Blutbild oder über das Gewicht oder die Körperoberfläche, also auch Patientenparameter, in Zusammenhang mit den Parametern des Arzneistoffs wird die individuelle Dosis ermittelt. Und nichts anderes tun wir dann bei allen anderen Therapeutika auch, nur eben nicht mehr als Infusion, sondern als Tablette. Und das ist schon ein Riesenfortschritt in der Medizin. Wie gesagt, überall da, wo eine Individualisierung Sinn ergibt.
Sie haben das schöne alte Wort Rezeptur ins Spiel gebracht. Das ist was, was Apotheker eigentlich seit Urzeiten kennen und machen. Also wir kennen es aber eher davon, dass man eine Salbe anrührt oder dergleichen. Und Sie überführen das im Grunde mit dieser Technik in die Gegenwart bzw. Zukunft, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber Rezepturen macht auch heute schon eigentlich nicht jeder Apotheker gleich häufig und gleich gern. Es wird bei Ihnen auch so sein, dass es nicht in jeder Apotheke einen Drucker geben wird, oder?
Ja, das wird die Zukunft zeigen. Es ist ja wirklich eine klassische disruptive Innovation. Also ersetze etwas Gutes durch etwas Besseres. Und die Apotheken, ja, deren ureigene Aufgabe war die Herstellung von Arzneimitteln. Herstellung und Abgabe von Arzneimitteln. Und dazu gehörte damals vor Urzeiten auch das Pillendrehen. Das habe ich übrigens, und ganz so alt bin ich jetzt auch noch nicht, im Studium auch noch gelernt. Sogar im Hochsommer war nicht ganz so einfach. Auch Zäpfchengießen gehört damit dazu. Wirkstoffe verkapseln gehört mit dazu. Und natürlich, und das ist das, was die meisten von uns kennen, wenn Gele, Salben oder Cremes zubereitet werden. Also das ist schon auch die ureigene Aufgabe der Apotheke. Dafür sind die auch alle ausgebildet, weltweit im Übrigen. Der Rechtsrahmen, den gibt es dafür immer noch. Ich brauche also nicht sowas wie eine Herstellungserlaubnis. Die habe ich qua Approbation und als derjenige, der eine Apotheke führt und leitet mit allen Konsequenzen auch der Verantwortung, was auch richtig ist. Was wir jetzt tun, ist, wir nutzen diesen Rechtsrahmen, um eben individuell nach Anforderungen, individuelle Anforderungen eines Mediziners in Apotheken drucken zu können. Und wir stellen das gesamte System aus Hardware, Software und Pharma zur Verfügung. Und natürlich wird es nicht so sein, dass alle Apotheken in Deutschland zum 1.1. nächsten Jahres einen Drucker haben. Leider ist das so. Aber so ist halt auch die Realität. Und Stand jetzt werden wir, und das war auch der Rat, den uns die Behörden und auch die Politik gegeben hat, und das ist auch echt vollkommen in Ordnung, natürlich große Assoziationen, große Projektkonsortien genutzt. Das heißt, hier geht es vor allen Dingen darum, diese Technologie erstmal in ihrer Machbarkeit und Sicherheit zu zeigen. Und natürlich sind das Konstrukte, die vor allen Dingen an großen Zentren, also zum Beispiel großen Universitätskliniken, großen Maximalversorgungen, auch größeren Regelversorgern, wenn ich vom Krankenhausbereich spreche, durchgeführt werden. Aber wir haben auch Projekte im ambulanten Bereich und das sind dann auch größere, erfahrene medizinische und pharmazeutische Zentren, die uns hier unterstützen und wo wir diese Projekte durchführen werden. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass insbesondere zu Beginn unserer Projekte, im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern auch dann international, eher große Konstrukte, also große Kliniken, große Apotheken, in Deutschland sind es ganz häufig große Praxen oder medizinische Versorgungszentren, diese Technologie einsetzen werden, eine Machbarkeit, Sicherheit, noch, ich hoffe, die Vorteilhaftigkeit zeigen werden, bevor wir dann weiter skalieren können. Das hängt auch immer ein bisschen vom Gesundheitssystem ab, wo man das macht, wie das erstattet wird und so weiter und so fort. Wir bewegen uns halt im komplett durchregulierten Markt. Das ist aber auch gut so, weil hier geht es schließlich um die Sicherheit, um die Gesundheit des Patienten.
Sie haben jetzt die Behörden und die Politik erwähnt. Vielleicht berichten Sie uns kurz, wie die auf diese Idee reagiert haben. Wie geschmeidig geht es voran, sowas Neues in den Gesundheitsmarkt, in die Gesundheitsversorgung zu bringen?
Ja, ich glaube, wir müssen das in den aktuellen Kontext einsortieren. Der eine schwarze Schwan, der auf dem Riesenteich schwimmt, das ist halt die Corona-Pandemie. Der zweite schwarze Schwan, der schwimmt, das ist jetzt die Russland-Krise, mag ich es einmal nennen, die natürlich dazu beiträgt, dass Dinge nicht schneller werden. Wir haben mit der Politik gesprochen und die Politik unterstützt das, was wir tun, weil die Idee, Arzneimittel zu drucken, Themen zu individualisieren, das Thema Personalisierung der Medizin ist jetzt auch nicht richtig neu, sondern das ist etwas, was schon gut erforscht ist. Und das, was wir tun, ist letzten Endes, diese Innovation in den Markt zu bringen. Aber hierum gibt es schon extrem viel Forschung und Publikationen. Die Politik unterstützt das, insbesondere auch deutsche Politik, weil das ist ein Projekt made in Germany, aber kein deutsches Projekt, sondern ein global einzusetzendes Thema. Also hier haben wir Rückenwind, das wird unterstützt, aber die Politik sagt natürlich auch zu Recht, das Ganze muss sicher sein, muss immer in den regulatorischen Rahmen passen, den man möglicherweise verändern muss, weil diese Technologie natürlich Möglichkeiten der Individualisierung bietet, die durch den jetzigen Gesetzesrahmen noch gar nicht abgegriffen werden können, weil die Idee oder die Möglichkeiten gibt es jetzt eben erst seit neuester Zeit. Aber der Gesetzesrahmen, den wir aktuell weltweit haben, der ermöglicht es eben über die Rezeptur mit flexibel gedruckten Arzneimitteln zu arbeiten. Also von hier haben wir Rückenwind. Seitens der Behörden haben wir auch Rückenwind. Das, was uns die Behörden mitteilen, ist, dass sie wissen, dass das Thema ohnehin kommt. Also es ist jetzt kein Geheimnis, was nur von Druidenmund zu Druidenohr geht, sondern es ist schon klar, es ist hocheffizient. Es ist individualisiert. Wir können Ressourcen sparen, wir stellen den Patienten in den Mittelpunkt, wir bieten einen Mehrwert, was wir natürlich zeigen müssen. Aber es ist der Gesundheitsbereich und die Gesundheit ist somit das höchste Gut, was wir auch vom Grundgesetz her haben, was natürlich schützenswert ist. Das heißt, das muss auch gut observiert werden. Und das sind natürlich Themen, die dauern ein bisschen. Also sowohl der Drucker muss abgenommen werden von den Behörden, als auch die einzelnen Tinten, die wirkstoffhaltig sind, und die Polymere, die wirkstoffhaltig sind. Und hier halten wir uns sklavisch an das, was die Behörden uns vorgeben und was wir erfüllen müssen. Und das ist in der Tat so, dass das in der Corona-Zeit etwas, wenn ich im pharmazeutischen Jargon bleiben darf, retardiert vonstatten geht. Also das dauert etwas länger, weil natürlich auch Behörden unter Corona leiden, im Homeoffice sind. Und wir leider in Deutschland, und das trifft jetzt nicht nur die Behörden, die in der Genehmigungsfrage unterwegs sind, sondern sicherlich das gesamte Gesundheitssystem angeht. Wir sind jetzt hier nicht so richtig digital ausgestattet. Ne? Unser Hauptwerkzeug ist das Faxgerät, auch in Arztpraxen und Apotheken. Das ist jetzt nicht so schrecklich innovativ und ist auch nicht so innovationsförderlich, was die Umsetzung von Themen angeht. Aber da sind wir nicht alleine und da hilft jetzt auch überhaupt gar kein Jammern. Ist halt so, wie es ist, wussten wir vorher, ist keine Überraschung, müssen wir mit arbeiten. Insofern gibt es da den ein oder anderen zeitlichen Verzug in den Projekten, was jetzt nicht heißt, dass wir die Projekte nicht an den Start bringen. Aber Corona hat uns da jetzt auch nicht wirklich geholfen. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch der ein oder andere Mitarbeiter und die Mitarbeiterin Corona hatte und in Quarantäne bleiben musste. So ist das bei den Behörden auch. Und auch die haben natürlich Personalmangel, wie jeder von uns das auch hat. Wir haben echt einen Fachkräftemangel in Deutschland. Aber auch da sind wir nicht alleine, da hilft kein Jammern. Da müssen wir durch und das müssen wir umsetzen. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir Ende des Jahres weitere Projekte zeigen können, am Patienten zeigen können, sowohl im Krankenhausbereich wie auch im ambulanten Bereich. Und mein Lieblingsprojekt wäre eines, was wir sowohl im Krankenhaus wie auch im ambulanten Bereich zeigen können, weil gerade an dieser Schnittstelle haben wir im Übrigen nicht nur in Deutschland echt massive Probleme und so eine Technologie könnte schon dazu beitragen, dass dieses sogenannte Seamless Care wesentlich smarter und geschmeidiger, wie Sie das vorhin so schön genannt haben, über die Bühne geht. Also Corona hat uns nicht wirklich geholfen, hilft kein Jammern, müssen wir durch.
Die freie Wahl der Apotheke, Herr Franken, die uns ansonsten immer so heilig oder wichtig ist, die wird mit der Einführung der Drucktechnologie aber eingeschränkt. Denn nicht jede Apotheke, das haben wir gesagt, wird so einen Drucker haben.
Genau, hier müssen wir unterscheiden zwischen dem Krankenhausbereich und dem Bereich der ambulanten Versorgung, also der öffentlichen Versorgung bei Praxen und öffentlicher Apotheke. Im Krankenhausbereich habe ich halt die Krankenhausapotheke oder die krankenhausversorgende Apotheke, so weit, so gut. In dem Moment, wo ich in den ambulanten Bereich gehe, hat uns der Gesetzgeber was Wunderbares geschenkt. Das sind Verträge der Selektivversorgung oder der integrierten Versorgung, die man unter anderem auch für das Thema Innovation gemacht hat und die uns hier helfen. Das heißt, wir arbeiten hier auch sehr, sehr eng mit Krankenkassen zusammen, Krankenversicherungen zusammen, die dann zusammen mit den Ärzten, Apotheken sogenannte Selektivverträge schließen. Aber natürlich vollkommen recht, da nicht jede Apotheke über einen Drucker verfügt, in Klammern leider, ist es ja so, dass das auch nicht jeder wird drucken können. Also muss man ein Vertragskonstrukt finden, in dem die Apotheke, die druckt, in diesen Vertrag eingeschlossen ist und eben über diese Apotheke dann auch gedruckt werden darf. Und dafür haben wir in Deutschland das Regelwerk der Selektivverträge, dass also bestimmte Ärzte das verordnen und bestimmte Apotheken das drucken. Und die Patienten wissen das auch. Also da wird die Wahlfreiheit nicht einfach weggenommen, sondern dem Patienten wird gesagt, möchtest du an so einem Projekt teilnehmen, hat die Konsequenz, du gehst zu diesem Arzt und du gehst zu dieser Apotheke. Das ist mittlerweile Routine in Deutschland. Diese Selektivverträge, die Verträge der integrierten Versorgung sind gang und gäbe. Und so etwas werden wir im ambulanten Bereich auch machen, um natürlich zu testen, wo wir Dinge besser machen können, wo Dinge schon sehr, sehr gut sind, um es dann auch später in die Regelversorgung, also in die normale Versorgung umzusetzen. Und da müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass flächendeckend ausreichend Drucker da sind. Unternehmerisch ist das extrem spannend.
Ich sehe, wie sich mit den Puzzleteilen Rezeptur, Selektivverträge so langsam ein Bild ergibt. Aber eine Ecke fehlt mir noch. Herr Franken, bisher hat so die Menschheitsgeschichte gezeigt, Effizienzgewinne und Wohlstandsmehrung kommen durch Arbeitsteilung und Spezialisierung zustande. Also wäre meine Vorvermutung im Arzneimittelwerk von, also Ratiopharm, Novartis, wer auch immer, werden Arzneimittel so effizient wie nur irgend möglich hergestellt. Wie soll da ein Drucker dagegen ankommen?
Ja, das ist eine Kernfrage. Kommt er gar nicht, soll er auch gar nicht, weil der Vergleich von gedruckter Tablette zu, ich sag mal, gepresster Tablette, ist so ein bisschen Vergleich wie Äpfel mit Birnen. Wenn wir heute Arzneimittel traditionell verkapseln oder pressen, wie das in der pharmazeutischen Industrie passiert, und zwar egal wo, dann ist das extrem effizient. Heißt, mit möglichst geringem Kostenaufwand eine extrem qualitativ hochwertige Tablette herstellen, allerdings auch in einer extrem hohen Stückzahl. Also man nennt es dann Batches, also Chargen, die durchaus mal die einigen Millionen umfassen können, wenn hergestellt. Warum? Um die Stückkosten zu reduzieren, weil ich ansonsten in den Gesundheitsmärkten nicht kompetitiv bin. Hierbei wird nur der Stückkostenpreis in Betracht gezogen. Hier wird nicht die Erkrankung, die therapiert wird, nicht der Patient, nicht der Mediziner, nicht der Prozess mit inkludiert. Und wir gehen einen anderen Weg. Wir sagen, wir wollen gar nicht von jeder Tablette ein paar Millionen herstellen, damit die Stückkosten reduziert werden, um dann etwa die Hälfte der Tabletten wegzuschmeißen. Das ist nicht mehr effizient, sondern unser Ziel ist, dass nur noch das wirklich hergestellt wird, was auch wirklich benötigt wird. Und zwar genau in der Zusammensetzung und Stärke, Dosis, wie es nötig ist. Mit der Konsequenz, dass die Gesamtkosten sinken. Nicht nur die Kosten der Tablette, sondern die Gesamtkosten der Therapie sinken, die Krankenkassen im Übrigen genauso ärgern, wie ein sehr, sehr hoher Arzneimittelpreis. Aus deren Sicht das tut, sei er gerechtfertigt oder nicht. In die Diskussion mag ich mich ja gar nicht einmischen. So, daher ist der Ansatz, den wir haben, ein durchaus anderer als rein der Ansatz auf die Stückkosten des Produktes fokussiert. Aber man muss natürlich auch sagen, die Projekte, die man am Anfang durchführt, und das gilt, glaube ich, für jedes innovative Projekt, werden am Anfang schon kostspieliger sein, als das vielleicht in 5 oder 10 Jahren der Fall sein wird, wo ich einfach wesentlich mehr Drucker habe, wesentlich mehr Erfahrung habe, auch in der Herstellung noch wesentlich effizienter sein kann im Rahmen dessen, was wir tun, sodass auch hier sicherlich die Kosten sinken werden. Der Vergleich an sich, den kann man machen, der ist allerdings nicht nur akademisch schwierig, weil, wie gesagt, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ist nicht nur auf Obstseite komplex.
Herr Franken, wir haben unsere Zeit für den Brainsnack fast schon ausgeschöpft, aber ich muss doch noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, denn Sie waren, bevor Sie mit Diesis dieses neue Projekt angeschoben haben, Chefapotheker von Doc Morris. Und ich frage mich, warum macht sowas, das doch wirklich aufregend und spannend ist, nicht so ein großer Spieler, sondern ein kleines Start-up?
Ja, Balzer, das habe ich mich auch gefragt. Und die Idee war in der Tat, dass Firmen aus dem Industriebereich und auch unter anderem die Zoroze-Gruppe, die Doc Morris, dieses Projekt in den Start bringen. Das muss man sehen, das sind Mittelständler, um die es hier geht. Und es gibt viele Themen, die solche Mittelständler, die auch groß sein dürfen, und Doc Morris ist groß, betreuen müssen. Man hat sich damals zu meinem Leidwesen dagegen entschieden. Das ist aber in Ordnung. Also ich war da auch Vorstand und trage natürlich solche Entscheidungen dann auch mit. Und auch das Thema elektronisches Rezept, eine elektronische Patientenakte sind Themen, die es extrem wert sind, nach vorne getrieben zu werden, weil hier sind wir in Deutschland jetzt nicht Tabellenführer, so mit europäischer Brille betrachtet. Aber das Thema Drucken war nicht Top-1-Thema aus Sicht der gesamten Unternehmensgruppe. Was ich persönlich schade fand und schade finde, weil am Ende des Tages sind hier auch ganz viele Kunden, Kundinnen, die auch sicherlich gerne eine individuelle Tablette haben wollen würden. Insofern, der Markt ist da echt auch offen für alle. Stand jetzt ist es so, dass insbesondere Vorortapotheken, große Vorortapotheken, also stationäre Apotheken, auch große Krankenhausapotheken, diese Projekte vorantreiben. Ich habe Doc Morris vor einiger Zeit ja auch verlassen. Jetzt nicht aus diesem Grund, aber die Idee der Individualisierung, der Personalisierung von Tabletten sollte eigentlich, ich sag's mal, kanalunabhängig sein. Also ob das jetzt der Versand ist oder ob das die Fortapotheke ist, es sollte beides gehen. Und wir wissen auch von großen deutschen Apotheken, die ja auch über eine Versanderlaubnis verfügen, dass die sagen, Mensch, klasse Idee, dann kann ich das nicht nur in meinem lokalen Bereich machen, sondern wenn ich spezielle Indikationen habe, beispielsweise im Tumorbereich oder im neurologischen Bereich, dann kann ich diesen Versand, und der muss natürlich qualitätsgesichert sein, auch hier durchführen. Insofern wäre ein schönes Projekt gewesen, ist nicht, jetzt machen es andere.
Ein letztes für heute, Herr Franken. Wir haben jetzt also ein Digital Health Startup. Das heißt aber, Diesis, einigermaßen bodenständig, nämlich Digital Health Systems, einfach nur die Abkürzung davon, nicht so ein fluffiger Fantasiename, wie das Health Startups heutzutage gerne haben. Wir haben die Zentrale in Schwäbisch Gmünd statt in Berlin.
Jawohl.
Und wir haben einen CEO, der Ü50, glaube ich, das dürfen wir verraten.
Ja, ist kein Thema.
Ist, wie Startup-mäßig hip und flockig geht es bei Ihnen in der Firma denn zu, Herr Franken?
Ich halte nicht so richtig viel von Klischees, ehrlich gesagt. Und vielleicht sind wir auch nicht das typische Startup von uns drei Gründern. Hat keiner mehr volles Haupthaar und wir sind auch echt alle älter als 18 und das Ding steht auch nicht in der Garage. Es ist in Schwäbisch Gmünd, weil das Land Baden-Württemberg als erstes gesagt hat, Mensch, das ist eine tolle Idee, und wir natürlich auch zu Beginn Pre-Seed-Funding und Startup-Hilfen bekommen haben. Die haben wir aus Baden-Württemberg bekommen. Und das war der Grund, warum wir seinerzeit in Baden-Württemberg uns niedergelassen haben und da auch sehr, sehr glücklich sind. Unser Pharmalabor übrigens steht in München, sodass wir auf 2 Standorten forschen und arbeiten, das zusammenbringen. Aber das Headquarters, das ist in Schwäbisch Gmünd. Wir wachsen auch stark. Wir werden Ende des Jahres knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Und was extrem wichtig ist, aber ganz ehrlich, das gilt für jede Firma. Das ist der Spirit, der da drin ist. Und das braucht schon ein Spirit, der innovativ getrieben ist, der problemlösungsorientiert ist, der nicht erst Probleme sieht, sich hinsetzt und sagt, dann lassen wir es mal, sondern der Probleme aus dem Weg räumt. In einem nicht leichten Umfeld. Es ist hochreguliert. Es ist nicht einfach eine App. Und das ist schon nicht einfach, die man programmiert, in den Markt bringt, dann guckt, klappt es, klappt es nicht, ein bisschen Bugfixing macht und dann die nächste Version in eine Beta-Gruppe schießt. Sondern wir haben hier eben ein System aus Hardware, aus Software, aus Pharma, mit einem engen regulatorischen Rahmen, mit neuen Technologien. Das muss sicher sein, das muss erprobt sein, das muss dokumentiert werden. Das ist nicht leicht. Das heißt, wir haben hier eine Vielzahl an unterschiedlichen Professionen, die am Erfolg des Unternehmens arbeiten. Im Übrigen auch aus ganz vielen Nationen, die bei uns zusammenkommen, sodass die Amtssprache nicht zwingend nur Schwäbisch ist oder Bayerisch. Und das ist eine extrem spannende Mischung. Und das Alter, ehrlich gesagt, spielt gar keine Rolle. Man kann auch was älter sein, aber im Kopf jung geblieben. Und das ist wichtig, dass man diesen Spirit mitbringt und dann am Erfolg des Unternehmens arbeitet. Da bin ich mir sicher, dass wir da auf einem echt richtig guten Weg sind.
Ermutigende Worte für alle unter uns, die schon die 18 hinter sich gelassen haben. Vielen Dank, Herr Franken. Ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Jahren noch einiges über gedruckte Tabletten hören.
Super. Herr Balzer, haben Sie herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier bei Ihnen was sagen zu können.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Ja, ciao.